Ich möchte euch herzlich begrüßen zu dem Vortrag jetzt nach der grossen Pause. Ich freue mich sehr, dass heute Vanessa Grant da ist. Sie ist eine von den Rednerinnen, die nicht nur über das Thema Digitalisierung und Behinderung, Fluch oder Segen redet, sondern sie redet aus eigener Erfahrung darüber. Sie redet aber auch darüber, im Interesse von ganz vielen Leuten mit ganz ähnlichen Erfahrungen. Bitte begrüßt mit einem Applaus Vanessa Grant.
Dankeschön. Liebe gesagt, Hochdeutsch, ist das okay? Stimmt das? Dann werde ich meinen Keynote auf Hochdeutsch machen. Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Schön, dass ich heute hier bei euch sein, über ein Thema zu sprechen, was ihr sicherlich alle denkt, ja, das gehört zusammen, aber was auch einige Herausforderungen gibt, viel Nutzen gibt, aber vielleicht auch ab und zu ein Fluch sein kann. Eines vorweg, ich komme nicht aus der digitalen Welt, ich habe einen anderen Beruf, aber ich habe mich dann doch einmal zu KI leiten lassen. Jetzt warte ich, bis die Folien hier auf der Leinwand erscheinen. Zu KI leiten lassen und sagen, hey, generiere mir doch mal ein Bild zum Thema Behinderung und Digitalisierung. Müsste eigentlich das Bild kommen. Warte ich schnell von der Technik. Genau, und ihr seht, was da herausgekommen ist. Wirklich spannend, es zeigt verschiedene Behinderungsarten. Es zeigt aber auch viele Möglichkeiten der Digitalisierung. Einiges mag man vermuten, ja, es kann Spaß und Gaming sein. Zum Beispiel die Brille. Aber die Brille hat viele andere Funktionen noch, also viel Nutzen für Menschen mit Behinderungen. Und darüber möchte ich gerne heute mit euch ein bisschen sprechen. Ist es ein Fluch? Oder ist es ein Segen für Menschen mit Behinderungen, die Digitalisierung? Kurz zu meiner Person. Ich komme, wie gesagt, nicht aus dem Bereich. Ich habe Medien und Kommunikation studiert. Und als ich damals mein Studium begonnen habe, hat es mal geheißen, als Rollstuhlfahrer musst du etwas mit EDV, ihr merkt diese Dinosaurierzeit, du musst etwas mit EDV machen, da kannst du nämlich am Tisch sitzen und Computer, das geht gut. Ich habe mich geweigert, ich wollte Journalistin werden, haben alle die Hände in die Höhe gerissen und gesagt, geht's noch, du kannst doch nicht von Alp zu Alp rennen und da die Berichte schreiben. Heute wissen wir alle, Kommunikation geht digital, Medien gehen digital, Homeoffice und so weiter und so fort. Ich bin immer noch als Journalistin tätig, aber jetzt auch im Patienten- und Behindertenwesen und arbeite an der Berner Fachhochschule und bin zwischendurch auch noch eben Patient and Disability Advocate von Referaten bis zur Politik. Einfach die Sensibilisierung und die Vertretung dieser Interessensgruppe. Ja, das ist jetzt auch KI. Ich wollte runterbrechen auf ganz einfach, was Digitalisierung ist. Maße ich mir nicht an, euch das zu erklären. Aber vielleicht gerade der Begriff Behinderung. Behinderung ist eine langfristige körperliche, geistige, seelische oder Sinnesbeeinträchtigung, die eine Person in Wechselwirkung mit gesellschaftlichen Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe. Und das ist nachher auch ein wichtiges Wort während meiner halben Stunde, die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft hindern kann. Jetzt ist natürlich das Problem, wenn wir bei diesem Thema sind, wir können weder die Digitalisierung noch die Behinderung einzeln betrachten. Das hat immer eine Wechselwirkung und wir brauchen das auch gemeinsam. Wir müssen beides aneinander anpassen. Ich würde sogar sagen, die Digitalisierung muss sich eigentlich an die Behinderung anpassen und nicht umgekehrt, weil das ist eben dann Inklusion und Teilhabe. Das nur kurz, weil ich möchte gerne ein bisschen mehr in die Praxis, wie im Alltag die Digitalisierung ist oder was für Nutzen und eben kein Nutzen es hat für Menschen mit Behinderung. Aber doch ein paar Fakten. In der Schweiz gibt es leider nur wenige Daten, wie Menschen mit Behinderungen die Digitalisierung nutzen. Ein paar wenige Studien gibt es, aber nicht so etwas Großflächiges. Die UN-Behindertenrechtskonvention betont die Bedeutung, aber sie hat keinen eigenen Artikel dazu. Sie greift bei mehreren Artikeln auf diese digitale Teilhabe zu, aber keinen eigenen Artikel. Und leider ist die digitale Barrierefreiheit trotz rechtlicher Vorgaben unzureichend umgesetzt, insbesondere in der Privatwirtschaft. Also nur schon, wenn wir die Webseiten betrachten, viele sind nicht barrierefrei. Und bei Webseiten sprechen wir ja von Barrierefreiheit, bei Infrastruktur sprechen wir von Hindernisfreiheit, darum heute Barrierefreiheit. Da gibt es viele, viele Hindernisse noch. Und auch die Verständlichkeit digitaler Inhalte bleibt ebenfalls ein Problem, weil sie doch für Menschen, zum Beispiel mit einer kognitiven Behinderung, ja, ebenfalls nicht zugänglich sind, obwohl sie jetzt vielleicht von der Motorik her das nutzen könnten, aber sie verstehen es einfach nicht und das ist auch ein großes Problem. Von dem habt ihr sicherlich schon gehört, es wurde letztes Jahr die digitale, 24 schon, wir sind ja 26, die Allianz Digitale Inklusion Schweiz gegründet. Und sie setzt sich für eine gerechte und inklusive digitale Gesellschaft ein. Und ihr seht, wer da alles dabei ist. Und wenn ich das sehe, wer sich da alles verbündet hat, dann habe ich große Hoffnungen, dass wir da viele Schritte, große Schritte machen. Das EBGB ist das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen. Was ich jetzt nicht weiß, ob da noch mehr Selbstvertreter bzw. Organisationen mit dabei sind, weil das ist ein Grundpfeiler. Man kann nicht etwas machen, wenn nicht die Betroffenen selber mitsprechen können, weil wir leben das. Also, ich bin jetzt böse. Welcher Fußgänger will mir sagen, wie ich Rollstuhl fahren muss? Welche Rampe ich raufkomme oder nicht raufkomme? Oder auch, wie es ist, mit einer Sehbehinderung durch den Raum hier zu gehen, ohne dass er selber das lebt. Das ist nicht böse gemeint. Ich sage, komm dann immer noch mit dem nächsten Spruch. Ich werde Odermatt auch nicht beibringen, wie er Ski zu fahren hat. Das weiß er selber. Also sage ich bei uns, gerade bei ganze Thematik Behinderung, ist auch die Selbstvertretung etwas Wichtiges. Wir haben übrigens das Behindertengleichstellungsgesetz. Ja, da gibt's Artikel zur digitalen Teilhabe, aber auch nicht einen speziell, aber auch sie verpflichtet, also auch das BEHIG verpflichtet öffentliche Institutionen und bestimmte private Anbieter, weil den Privaten ist es halt immer noch ein bisschen schwierig. Wir haben auch den Accessibility Standard, den man umsetzen muss, soll, kann, darf, aber offiziell muss. Und die Teilrevision zielt natürlich, wo wir das gerade haben, zielt natürlich darauf ab, Benachteiligungen in zentralen Lebensbereichen abzubauen, inklusive natürlich der digitalen Barrierefreiheit. Und wie vorhin schon gesagt, die UNO-BRK, die hat keinen eigenen Artikel, aber gerade beim Einsatz von Technologien, und da spricht man gerne von universellem Design, das heißt, es sollte bei einer neuen Entwicklung, bei einem neuen Design allem Nutzenden oder nutzenden Gruppen mitgedacht werden. Nicht, dass wir mit einer Menschen mit einer Behinderung dann noch ein Zusatzgerät oder eine Zusatzsoftware oder weiß nicht was nutzen oder kaufen oder erstellen lassen müssen, damit wir etwas Neues auch nutzen können. Vom Anfang an mitdenken, ich komme wieder dazu, wir müssen vom Anfang an mit dabei sein. Freier Zugang zu Informationen, sehr wichtig für den Alltag, für die Politik, politische Teilhabe und so weiter, müssen wir Informationen nutzen können. Und dann ist es eigentlich die gleichberechtigte Teilhabe. Dass immer viele meinen, ja, Menschen mit Behinderung wollen dies und das und dies und das. Nein, wir wollen nicht mehr, wir wollen keinen roten Teppich. Wir möchten einfach das Gleiche wie ihr. Wir möchten gleichberechtigt teilhaben können, teilnehmen können, mitwirken können. Und ich bin jetzt eine Vertreterin, die sagt, Menschen mit Behinderung sollen sich aber dann auch einbringen. Die sollen sich vielleicht eben dann auch mal auf den Tisch klopfen und sagen, das ist nicht gut, das könnte man so lösen oder bei Projekten teilnehmen oder jetzt eben auch so wie ich Sensibilisierungsarbeiten machen. Es ist alles im Leben ein Geben und Nehmen. Alle Menschen mit Behinderungen können es nicht. Es kommt natürlich, die Gesundheit setzt diverse Grenzen voraus, aber es gibt auch viele Aktive, die sich gerne beteiligen und den Zugang sollte man lassen. Zurück zu dem, ist es ein Fluch oder Segen? Ich habe mir mal so ein bisschen überlegt, ja, wo nutze ich eigentlich die Digitalisierung? Und ihr werdet überrascht sein, fast an den meisten Orten wie ihr auch eigentlich. Also E-Banking, Finanzen. Ich habe meine App auf dem Handy. Ich weiß, gefährlich, aber wer mag das heute nicht? Ich habe meine App auf dem Handy. Mobilität, Verkehr. Die SBB hat zum Beispiel eine ganz coole App. Nicht nur die SBB-App, es hat noch eine SBB-Inclusive-App. Wo wir, ich habe es vorhin in der Pause hier, nämlich also Mittagspause, jemandem schon erzählt, ich kann zum Beispiel in Fahrplan schauen, wo ist genau das Rollstuhlabteil, hat es einen Rollstuhlabteil, wo muss ich am Bahnhof hin, ist die Haltestelle hindernisfrei oder ist sie nicht hindernisfrei, und dasselbe gibt es auf der Inclusive-App auch für Menschen mit Sehbehinderungen, und da gibt es dann auch die Sprachausgabe und so weiter. Also die SBB macht schon relativ viel in dieser App, wo wir Informationen holen können. Oder eben, ich muss den Zug immer reservieren, mindestens eine Stunde vor der Fahrt. Ich kann entweder telefonieren Oder ich kann über eine Webseite das reservieren. Ich telefoniere lieber, weil ich nicht so ganz sicher bin, ob dann meine Reservierung über die Webseite ankommt. Und jetzt sind wir gerade dran, ein bisschen zu pushen, dass man die Reservierung auch in der App machen kann. Weil wenn ich jetzt weiß, oh, ich kann früher heim, wenn ich jetzt hier stehe, kann ich ja nicht anrufen, aber wenn ich irgendwo Pause habe, schnell mit der App reservieren. Das wäre cool. Digital ein Nutzen. Online-Shopping, Handel. Ganz klar, ich kann, wenn ich Kleider shoppen gehe, kann ich im Laden nicht immer selbst direkt probieren. Geht nicht infrastrukturell, also kann ich zum Beispiel so einkaufen. Auch etwas, was jeder macht. Vertragsabschlüsse, auch online möglich. Und was da ganz wichtig ist, für mich ist dort die Privatsphäre ganz wichtig. Also wenn ich jemanden mitnehmen muss, hört er alles mit, ist er alles dabei, ist er dabei. Gut, ich persönlich kann jetzt die Begleitperson draußen warten lassen, aber jemand mit einer Sehbehinderung, der muss sie mitnehmen. Oder er lässt sich, und jetzt bin ich böse, aber bitte nicht falsch verstehen, er lässt sich den Vertrag vorlesen und muss vertrauen, dass es alles stimmt. Weil wenn die Person mit Sehbehinderung unterschreibt und der andere hat nicht das vorgelesen, was wirklich ist, dann unterschreibt er es und die Unterschrift ist rechtsgültig. Also ihr seht, mit Vertragsabschlüssen, Verträge vorlesen lassen, hat viele Vorteile. Freizeit. Und so komme ich zum Thema Gaming. Ich habe einen Kollegen, der ist super, ich keine Ahnung, wie viele Stunden der pro Tag im Gamen ist. Er sagt, das gibt mir einerseits eine Bestätigung, ich kann mich messen mit Menschen, die keine Behinderung haben. Und wenn er den Joystick hält, er hat eine Muskelerkrankung, das sei für ihn noch Therapie. Also er nutzt seine Muskeln, er bewegt etwas und da ist er einer wie allen anderen auch, abgesehen von dem Joystick und der Konsole, die natürlich angepasst sein müssen. Ist heute auch nicht mehr so schwierig. Es gibt ja sogar die Brillen, die alles mit den Augen steuern kann. Also wie gesagt, auch die Freizeit hat einen großen Einfluss. Mediennutzung, ganz klar. Mediennutzung kann entweder die ganzen Social-Media-Sachen sein, kann aber auch Fernsehen sein, kann Zeitungen, Informationen und so weiter. Das ist heute digital, wissen wir alle, da sind wir voll dabei. Und das ist aber auch wichtig, dass man eben dann der Zugang zu den Medien. Es ist nicht nur das Medium selber, übrigens bei allen Dingen, es ist auch der Zugang und das Nutzen. Nicht nur, du kannst vor einem Fernseher stehen, aber du musst das, wenn du sehbehindert bist, siehst du es ja nicht, musst es eine Audioausgabe geben und so weiter und so fort. Also die Medien ist ein ganz wichtiges Thema. Gesundheitswesen, ich bin eine Befürworterin der Patientendossiers. Wenn wir es dann endlich einmal schaffen, das größte Problem war da, man hat einfach nicht die Leute einbezogen, die sich da auskennen, die es dann wirklich am meisten nutzen. Ich glaube nicht, dass eine Person, die einmal alle 5 Jahre eine Grippe hat, sich für das Patientendossier interessiert. Aber Menschen mit Behinderungen oder chronischen Krankheiten, die 3, 4, 5, 6, 10, 20 Ärzte haben, die wären, glaube ich, froh. Und übrigens, ich bin gemein, wir haben weniger Angst vom Datenschutz, weil unsere Daten sind überall. Ich weiß nicht, wer von mir alle Daten hat aus dem Gesundheitswesen. Die schönsten Diskussionen habe ich da immer mit jenen Menschen, die sie Gegner sind wegen dem Datenschutz und dann 2 Minuten später gehe ich mit ihnen Kaffee trinken und zahle das Kaffee mit der Karte. Das sind immer die spannendsten Diskussionen dann nachher. Bürgerangelegenheiten, Wählen, Schalter und so weiter. Schalter ist oft nicht hindernisfrei oder dasselbe für sehbehinderte Menschen mit dem, was man unterschreibt, was einem vorgelesen wird. Gebärdendolmetscher. Gehen Sie mal auf die Gemeinde. Ich weiß nicht, ob da jemand die Gebärdensprache kann. Okay, man kann jetzt auch schreiben, aber dann kommt wieder Fachkräftemangel, es kostet alles so viel Zeit und so weiter. Also da ist die Digitalisierung ein großer Nutzen. Abstimmungen, Umfragen, E-Collecting und so weiter und so fort haben wir heute auch schon gehört hier. Auch da ist es eine wichtige Sache. Ich durfte ja auch für die EID an der SRF Arena mit dabei sein und ich sehe wirklich da viele, viele Vorteile, wenn das endlich kommt. Also ich habe jetzt keine Zeit, aber ich könnte euch eine Geschichte erzählen, wie ich beim letzten Mal zum Pass gekommen bin. Einfach eine Aussage, ich musste auf die Babyliege liegen, damit ich ein Foto machen konnte. Dieses Jahr muss ich den Pass machen, das mache ich nicht mehr, ich gehe nicht mehr auf die Babyliege. Heute sage ich, löst ihr das Problem, es ist nicht mein Problem, ich habe das Recht, meinen Pass zu machen, schaut mal, wie ich ihn kriege. Also das ist natürlich dann da auch, und wir wissen alle auch die EID-Zugang dann später zu Shops, zu Verträgen und so weiter, müssen wir nicht weiter diskutieren. Arbeitsalltag, Homeoffice, als ich früher gesagt habe, ja, ich kann doch zu Hause arbeiten. Ich habe trotz Studium 20 Jahre im Wallis keinen Job gekriegt, Behinderung, das alles passt nicht zusammen, Homeoffice machen wir nicht, und juhu, Corona kommt und plötzlich kann jeder Homeoffice machen, außer jetzt die wirklich, die Beispiel Bus fahren müssen. Dann ging es dann plötzlich, und für uns ist das wirklich ein Segen, jetzt gerade für mich, wenn es am Morgen schneit, ich kann nicht nach Bern, um zur Arbeit zu fahren, rufe ich mein Team an und sage, können wir unsere Meetings hybrid machen? Und das geht wirklich locker. Also sicherlich nicht alle Berufe, aber gerade im Arbeitsalltag gibt es so viele Möglichkeiten, ja, wo auch Menschen mit Behinderungen voll inkludiert sein können. Und die Kommunikation. Das ist klar. Damit eben mit Sprachausgabe, Schriftausgabe, aber auch das die ganzen Teams, Zoom und so weiter. Oder auch wenn man E-Mail-Kontakt und so weiter, wenn man Dokumente schickt. Das ist heute wirklich eine große Möglichkeit, dass Menschen mit Behinderungen teilhaben können. Ja, was bringt es eigentlich? Es bringt mir oder uns, ich versuche wirklich auch andere Behinderungsarten hineinzubringen, ich habe auch mit anderen Betroffenen extra noch gesprochen vor diesem Vortrag, es bringt uns Autonomie, Selbstständigkeit, ich kann selber etwas von zu Hause aus machen, muss nicht jemanden mitnehmen, beziehungsweise ich muss nicht aus dem Haus, ich muss nicht schauen, ob etwas hindernisfrei ist, selbstbestimmen. Alleine, niemand schaut mir über die Schulter oder liest mir jetzt da meine Bestellung oder meinen Vertrag vor. Verbesserte Kommunikation, eben Hindernisfreiheit habe ich schon angesprochen, für Menschen im Rollstuhl, aber auch für Menschen mit einer Sehbehinderung ist hindernisfrei sehr wichtig. Minimieren des Aufwands, habe ich auch schon gesagt, keine Begleitung, nicht irgendwo hingehen, orts- und zeitunabhängig. Ich kann auch mitten in der Nacht meine Geschäfte erledigen, wenn ich online erledige, Privatsphäre, Inklusion, Teilhabe, Gleichberechtigung, das ist wirklich ein großer Nutzen. Hier habe ich nur ein paar Beispiele für die Autonomie, ist natürlich Sprachassistenten, Smart Home Systeme. Und da hat mir ein junger Mann mit einer Sehbehinderung gesagt, weißt du, wenn ich zu Hause und den Kühlschrank aufmache und ich habe 4 Joghurts im Kühlschrank, also wenn es 4 verschiedene sind, müsste ich ja jedes öffnen, um zu wissen, welches ich jetzt essen möchte. Mit KI-Bilderkennung, zack, das ist Mokka, das ist Mandarine. Für viele mag das ein Schmunzeln oder ein Luxus sein, für ihn ist es halt wichtig. Und ja, wir kaufen ja auch nicht Büchsen ein, reißen überall die Papiere ab und machen dann Lösli-Raten, was ich heute zu Mittag koche. Also für ihn ist das wirklich existenziell. Die Kommunikation, das habe ich erwähnt, verbesserte, einfache Kommunikation, einfachere Text-to-Speech oder Speech-to-Text-Technologien, sehr wichtig für Sehbehinderungen und Hörbehinderungen. Vielleicht aber auch für Behinderungen kognitiver Art, wie man vielleicht leichte Sprache untertiteln könnte, wäre auch eine Möglichkeit. Bildung, Ausbildung, Beruf, E-Learning, Studium von zu Hause aus oder auch an der Universität, aber mit den technischen Hilfsmitteln, Screenreader-Programme. Das ist alles eine Erleichterung. Arbeitsalltag habe ich gesagt, Homeoffice reduziert natürlich die Mobilitätshürden. Und ja, heutzutage gibt es ja viel mehr Berufe in der digitalen Welt. Also mehr Berufe, mehr Möglichkeiten, mehr Inklusion, also mehr Menschen mit Behinderungen arbeiten. Und da freut sich dann die Invalidenversicherung, aber auch natürlich noch mehr die Person, die dann endlich arbeiten gehen kann. Medizinische Unterstützung. Auch hier vielleicht Telemedizin oder eben das elektronische Patientendossier und die politische Teilhabe. Das ist auch ganz wichtig, da haben wir den E-Government, E-Accessibility, abstimmen, wählen und vor allem Zugang zu Informationen auch. Wo können Menschen mit Behinderung sich auch politisch informieren und engagieren? Jetzt haben wir auch einen Fluch. Es ist nicht immer alles Gold, was glänzt, auch bei der Digitalisierung nicht natürlich. Wir sind abhängig von der Technologie. Wenn etwas ausfällt, dann fällt's aus und dann bin ich, mir ist vor anderthalb Jahren der Rollstuhl mitten in der Stadt Fribourg ausgefallen. Niemand hat mir geholfen. Vielleicht hat der eine oder andere einen Blick gelesen. Niemand hat mir geholfen. Es ist bis heute, und ich bin politisch seitdem jetzt aktiv, es ist bis heute noch nicht geklärt, wie so ein Rettungssystem zustande kommt. Jedes E-Bike wird heimgeholt vom TCS. ihr merkt, ich bin ab und zu ein bisschen sarkastisch, aber ein Rollstuhlfahrer wird mitten in der Stadt stehen gelassen. Niemand fühlt sich verantwortlich. Ich nehme es ein bisschen an, politisch, und versuche etwas zu regeln, aber es ist wirklich so, eben die Abhängigkeit, wenn es nicht funktioniert. Datenschutz, ja, alles, was sich irgendwie digital im Web und irgendwo bewegt, da haben wir halt das Thema der Daten, aber ich glaube, da wird in der Schweiz auch eine große Priorisierung getan. Isolation, es kann schon sein, wenn man alles selber machen kann, wenn alles selbstständig funktioniert, alles digital machen kann. Ja, können sich Menschen mit Behinderung isolieren, machen aber Menschen ohne Behinderung auch, wenn sie alles digital können. Wir müssen nur schon mal in einem Restaurant sein und sehen, wie zwei am Tisch sitzen und beide sind am Handy. Also das funktioniert sogar im Restaurant, sich selber zu isolieren. Aber das ist sicherlich ein Punkt. Und ich würde sogar, und die nächsten zwei sind meine persönlichen Meinungen, Verlangsamung der Inklusion. Eine Gemeinde kann mir zum Beispiel, ich versuche immer Beispiele zu bringen, eine Gemeinde kann mir sagen, hey, das kannst du digital machen, du brauchst nicht an den Schalter zu kommen. Also müssen wir den Schalter auch nicht hindernisfrei bauen. Das sind so Punkte, die wahrscheinlich kommen werden. Und Minimierung von Leistungsanspruch, dass zum Beispiel eine Versicherung sagt, du brauchst jetzt nicht den Assistenten, um an den Gemeindeschalter zu gehen. Du kannst ja das online machen, also die Stunden dieser Hilfsperson, die streichen wir dir. Also das sind so meine persönlichen Dinge, die ich reflektieren tue immer bei solchen Dingen. Ein weiteres neue Barrieren durch Technik, eben wenn es dann eben nicht geht oder die Technik so kompliziert ist und der Zugang nicht geht, wenn man vielleicht Menschen mit Behinderung nicht einbezogen hat beim Herstellung, Planen, in der Produktion und so weiter. Und die Updates sind auch immer eine Challenge. Passen die Screenreader dann wieder, wenn es ein Update gibt und so weiter. Also es gibt schon auch da in der Digitalisierung viele Challenges, die zu machen sind oder zu hinterfragen sind. Abhängigkeit von Technik, habe ich vorhin gesagt, das ist ein wichtiger Faktor. Ihr merkt ja das sicherlich auch, wenn nur schon mal ihr das Handy zu Hause gelassen habt. Könnt ihr vorstellen, wenn es ein wichtiges Gerät ist für Menschen mit Behinderungen. Ja, und wenn ich gerade zurückkomme zum Rollstuhl, ein Fußgänger könnte jetzt, wenn das Elektrorad kaputt ist, kann er es tragen oder kann in den Bus und ein Auto steigen. Ja, das geht bei mir nicht. Ich habe auch ein umgebautes Auto, alles elektronisch. Wenn das aussteigt, habe ich ein Problem. Ich kann nicht einfach ins nächste Auto einsteigen. Die digitale Spaltung, hohe Kosten. Menschen, die nicht digital unterwegs sein möchten. Es können übrigens auch ältere Menschen sein oder Menschen, die überhaupt nichts mit der Digitalisierung zu tun haben, nicht nur Menschen mit Behinderungen. Und eben die Gefahr sozialer Isolation. Hybride Online-Kontakte versus physische Treffen. Ich bin jetzt zwar ein Mensch, der sagt, hey, immer online oder Online-Café oder hybride Mitsitzungen. Irgendwann muss ich wieder mal, also ich müsste nicht jede Woche nach Bern ins Büro, aber ich mache es trotzdem immer wieder. Ja, die Zeit geht so schnell. Ich möchte trotzdem einige Take-Home-Messages mitgeben. Digitalisierung kann für Menschen mit Behinderungen sowohl Fluch als auch Segen sein. Wie gesagt, ich habe mit mehreren gesprochen, bevor ich heute hier auf der Bühne stehe. Und die meisten haben gesagt, es ist eher ein Segen. Ja, das und das ist vielleicht nicht so gut, aber für uns ist es ein Segen. Also ich würde sagen, mehr als 90% von Menschen mit Behinderungen würden sagen, es ist ein Segen. Ich habe jetzt weniger mit Menschen mit kognitiver Behinderung gesprochen, aber mit Sehhör- und Körperbehinderungen. Es ist eine große Chance zur Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen. Also gleichberechtigt, alle im selben Boot. Wir können miteinander gamen, wir können miteinander arbeiten, wir können miteinander Sachen unternehmen. Ich kann ja reisen, weil ich vorher reservieren kann und alle Informationen von der Mobilität habe. Zugänglichkeit, Nutzbarkeit und Verständlichkeit sind ein Muss. Wir dürfen heute nicht die Digitalisierung so schnell vorwärts gehen lassen und dann diese drei Punkte vergessen. Das ist wirklich für die Teilhaber ist das ein Muss. Die Zugänglichkeit und die Nutzbarkeit. Natürlich auch die Verständlichkeit. Da müsst ihr einfach dran denken, wenn ihr euch in der Welt bewegt. KI ist eine zusätzliche Chance, aber gerade der sehbehinderte Mann hat mir gesagt, aber ist auch eine Gefahr. Er hat mir gesagt, KI kann ich nicht vertrauen. Das war seine Aussage. Ich war überrascht. Und trotzdem, es ist eine Chance, aber wir dürfen es natürlich nicht auf KI aktuell. Wir wissen besser als ich, wie KI gefüttert wird und dass das auch ein bisschen gefährlich sein kann. Im Patientenwesen würde ich jetzt sagen, Gerade im Bereich der seltenen Krankheiten hat KI schon zu schnelleren Diagnosen geführt. Es darf nicht als Ausweg der Barrierefreiheit und Hindernisfreiheit genutzt werden oder als das proklamiert werden. Und nicht alle Menschen mit und ohne Behinderung sind digital unterwegs. Das müssen wir uns einfach auch bewusst sein. Gerade ältere Generationen oder auch solche, die sagen, das ist mir zu viel, ich will das gar nicht. Wir dürfen die nicht vergessen. Ich glaube, wir müssen heute die digitale und die nicht digitale Welt noch beide parallel laufen lassen. Partizipation, Involvement und Grundpfeiler. Wenn ihr Ideen habt in der Digitalisierung, holt euch auch die Menschen mit Behinderungen, die Nutzenden mit ins Boot. Weil es gibt auch da, wie habt ihr heute gesagt, Nerds, es gibt auch da wirklich die Profis, die helfen euch mit und die sagen ihren Blickpunkt, ihren Standpunkt. Weil es ist einfacher, von Anfang an diese Menschen zu involvieren, als dann nachher extra irgendwie alles noch umplanen, umbauen oder umkonstruieren zu müssen. Beziehungsweise, dass wir mit Behinderung wieder ein extra Hilfsmittel brauchen, um das zu nutzen. Das darf dann eigentlich nicht passieren. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen einen kleinen Aspekt mitgeben, ein bisschen sensibilisieren, dass ihr auch daran denkt, die digitale Welt hat große Chancen, kann Inklusion wirklich, wirklich fördern. Und wie es überall so ist, es geht nur gemeinsam und nicht alleine. Also gehen wir auch gemeinsam durch und in die digitale Welt. Ich danke euch herzlich. Ich wünsche euch einen schönen Mittag.
Vielen Dank, Vanessa. Du hast so viele Aspekte angesprochen. Ich bin überzeugt, dass hier im Publikum auch Fragen sind. Es hat hier ein Standmikrofon. Bitte geht ans Mikrofon und stellt eine Frage. Wir haben vielleicht für eine oder zwei Zeit, nicht so viele. Wer möchte eine Frage stellen? Wenn jetzt...
Doch, ich glaube, Sie im Rollstuhl.
Ja, es kommt jemand.
Gerade da ist nicht barrierefrei, das Ganze. Ja, danke vielmals für den Vortrag. Ich habe geschätzt, dass so viele differenzierte Aspekte aufgelistet wurden. Ich habe zwei Bemerkungen. Eine ist mit dem Patientendossier. Möchte ich da auch wohlwollend warnen, weil Spitalfehler und Ärztefehler sind häufig, also finden häufig statt. Und es ist hochwichtig, dass da in leichter Sprache, ich weiß nicht, ob das Publikum das kennt, es gibt Übersetzungen aus dem Deutschen ins Italienische, ins Französische und so weiter, aber es gibt auch Übersetzungen vom quasi Hochdeutsch kompliziert in Hochdeutsch für alle verständlich. Man kann so sagen, man kann komplexe Inhalte einfacher verständlich machen. Das gibt's zum Beispiel für Abstimmungen. Und da fehlt es sehr viel an diesen Übersetzungen in leichter Sprache, damit auch Menschen, die langsamer sind oder mit kognitiven Schwierigkeiten auch Zugang zu den Info haben. Ich bin selber ich habe sehr viel als Ingenieurin ehrenamtlich Informatikhilfe geleistet bei Armutbetroffenen und Leute, die am Rande der Gesellschaft gelandet sind. Und ich habe daraus viel gelernt, auch mit Kindern mit Lernschwierigkeit, den komplexen Inhalt in leichterer Sprache verständlich zu machen. Und ich möchte hier darauf aufmerksam machen, dass diese Ressourcen für dieses Publikum fehlt. Und das würde auch andere wie Informatik, ein bisschen renitenteres Publikum, auch wertvoll sein. Da profitiert die ganze Gesellschaft, dass diese leichte Sprache deutlich mehr gefördert wird.
Vielen, vielen Dank für diesen Hinweis. Ich schaue hier auf die Uhr. Du hattest einen zweiten Aspekt. Kannst du den ganz, ganz kurz noch sagen?
Ich finde, ich habe beobachtet, dass von den Beeinträchtigten, die ich kennenlernen durfte, die sind sehr schnell begeistert, dass eine E-Lösung kommt. Und ich will das installieren, ich will das benutzen, juppi, juppi. Und es wird viel zu wenig geschult. Was sind auch die Risiken? Ich mache aufmerksam aus der SKP, Schweizerische Kriminalprävention. Das ist sehr seriös. Es gibt viele Broschüren in Deutsch, Französisch. Die warnen vor viele Problematik mit der Sicherheit, auch auf mit der Informatik-Sicherheitsproblematik. Und ich finde, bevor man Menschen mit Beeinträchtigung die App installiert und sagt, juppie, das ist für dich, dass man sie auch sehr gut schult, in leichter Sprache wieder. Was sind die Risiken, worauf musst du achten? Ja. Weil sie können sich durch die App selber gefährden, mit zu viel Daten hergeben und so. Und das fehlt massiv. Und leider muss ich warnen, ProInfirmis hat meine Daten. Nein, ich muss das fertig, das ist mega wichtig. ProInfirmis und Fragil geben unsere Daten an Agentur, die Werbeagentur und Spendeaufrufe machen. Und die sind auch als wohlwollende Verein zu wenig geschult. Und dort ist zentral.
Ich bin mit dir sehr, sehr einverstanden. Das ist ein wichtiges Thema. Und es bräuchte noch mehr Zeit. Und wir können nachher noch mal schauen, vielleicht hier im Raum, wer miteinander das noch diskutieren kann. Ganz herzlichen Dank für deine Beiträge. Ganz herzlichen Dank, Vanessa, für deine Beiträge.
Dankeschön.
Bitte gib den Dank auch an Vanessa mit einem lauten Applaus.
Merci vielmals. Dankeschön.